Ich bin müde. Ich bin sozusagen regelrechte Football verkatert. Ich sitze auf dem Flughafen in München in einer großen Räumlichkeit, die man Lounge nennt, und musste schon vor der ersten Aufnahme umziehen, denn ich hatte mir die stillste und hinterste Ecke ausgesucht, und plötzlich meinte ein ziemlich großer, kräftiger Schwede, der garantiert auch bei den Chiefs oder bei den 49ers hätte O-Line oder D-Line spielen können, sich direkt neben mich zu setzen, um dann seine Telefonkonferenz mit seinem Telefon auf Lautsprecher zu beginnen. So, das zu meinem Morgen. So, Schweden am Morgen, das bringt Kummer und Sorgen. Aber ich weiß, wer definitiv keinen Kummer und keine Sorgen mehr bereiten wird. Denn, Mister, ich fliege durchs Studio und sehe danach trotzdem richtig gut aus. Mike Stiefelhagen, der ist auch schon wach.
You gotta fight for your right to Lombardy. Ich bin richtig gut drauf, Carsten. Also ich bin auch so ein bisschen müde. Ein, zwei Kaffee gehabt, jetzt bin ich wieder da. Also mir geht's ganz gut. Schön, dass du es wieder geschafft hast, am Flughafen eine Ecke für dich zu finden. Und der Schwede, Carsten, guck einfach grimmig, der geht weg.
Du, ich gucke die ganze Zeit schon grimmig, denn ich verstehe es nicht. Klar, es ist ein total komisches Bild. Also hier sind so komische Schreibtische in der Ecke. Mit so ein bisschen Milch gleich abgeteilt. Und ich sitze jetzt also mit meinem Mikrofon hier. Und ich verstehe es nicht, warum Menschen, wenn sie hier vorbeigehen, stehen bleiben müssen, während ich mit dir spreche. Also kann man so, das ist, verstehe ich nicht. Aber egal. Wir haben viel zu besprechen. Und das Schöne ist, wir haben vor allem gestern viel Spaß gehabt. Und ihr da draußen, liebe Pillenhörer, ihr hattet wahrscheinlich auch viel Spaß, denn wir hatten eine großartige Countdown-Show. Bevor wir über das Spiel der Spiele, den Super Bowl, reden, sollten wir vielleicht erstmal über Miggity Mikes Ausflug als Crash-Test-Dummy reden.
Ja, also erstmal nochmal vielen lieben Dank. Mein Handy ist wirklich fast explodiert. Wir haben so viele tolle, schöne Nachrichten, Feedback zu dieser Countdown-Show bekommen. Wir haben da auch im Vorfeld, vor allem Carsten als Mitorganisator, so viel an Vorbereitung reingesteckt, an Ideen, um euch halt zu bespaßen über die gesamte Zeit. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Also von einem Chris Esiala, der Ain't No Mountain High Enough gesungen hat, zu Tanzeinlagen von Dion Roman, ey, ohne Spaß, Riesenrespekt, das habt ihr echt sehr, sehr gut gemacht. Zu Kasim Edebali, der auf dem Skateboard durchs Studio ist. Wir haben ein Quiz gespielt und ja, dann habe ich knapp überlebt. Ich hatte eine Menge Spaß und ich glaube, die Leute da draußen auch. Wir haben auch von PosiMax schon die Bestätigung bekommen, es war die beste Countdown-Show, was die Quoten angeht. Und dann ist es zumindest ein schönes Gefühl, dass die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, auch sozusagen wieder rauskam. Und stelle ich mich auch gerne vor eine Matte und lass mich von zwei absoluten Biestern tackeln.
Du, kann man mal machen. Also ich finde es gut, vor allem die Reihenfolge, dass du das Quiz, wo du mich und Chris regelmäßig vom Bus geworfen hast, ach, mit Gott, Fragen, die bei Günther Jauch wahrscheinlich Millionen wert gewesen wären, hast du uns tatsächlich danach hier eher scheiße aussehen lassen. Sonst hätten wir dich richtig schlecht aussehen lassen. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Jetzt schiebt hier direkt an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum man das macht. Schiebt seinen Bordtrolli direkt neben meinem Mikrofon vorbei. Also, das ist eine ziemlich interaktive Folge. Ich werde hier auch kommentieren, was ich hier sehe. Ziemlich großer Mann, ziemlich kräftiger Mann, ziemlich kleiner Koffer in Schwarz mit Rot, und ich glaube, das ist der Koffer seiner Tochter oder seiner Frau. Alles andere würde mir Angst machen. Angst machte mir auch tatsächlich gestern die Dynamik der Countdown-Show. Also für euch alle da draußen, wir waren also am Samstag essen und haben diese Show besprochen. Wir waren den ganzen Tag im Studio und haben sehr viel selber gemacht. Also wir alle außer Mike. Denn Mike war ja ganz fleißig als Rugby-Netman, kam dann dazu und war sehr verwundert. Ich saß auf dem Fußboden, malte mit Letizia Schilder. Roman bastelte an Sachen rum. Wir bauten Blumenketten selber. Du hast dich dann dazugesetzt, hast geholfen. Also es war tatsächlich so ein Jugendforscht-Fernsehprojekt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Also alle, die dabei waren, auch eine Anki, auch eine Nadja, ein Pete, also das ganze Team hat hinter den Kulissen eine tolle Arbeit gemacht. Mir haben super viele Leute geschrieben, ey Mike, wie war das denn jetzt so, das erste Mal in Football-Kleidung und dann auch noch von zwei NFL-Spielern vergenusswurzelt zu werden? Also ich muss sagen, wir hatten eine 7-minütige Werbung, da haben wir uns umgezogen. Und ja, ich habe schon mal ein Probetraining mitgemacht beim Football, aber das war natürlich alles ohne Ausrüstung. Das waren so leichte, ich will das gar nicht Drills nennen, das waren eher so Basics, die man halt gezeigt bekommen hat. Und das erste Mal zumindest den Oberkörper in so einer Footballkleidung zu haben, weißt du hast dann dieses Pad auf, dann das Trikot drüber, was total eng sitzt, dann schnallst du das noch so um deinen Oberkörper, dann hast du noch diese, das war ja alles von Munich Cowboys, dein Helm mit dem Schutz, also Mund-Kinn-Schutz, dann das Gitter. ich steckte da das erste Mal drin, und bevor es irgendwie losging, hatte ich schon selber Bock, irgendwie was zu machen. Ich war selber so hyped, einfach nur diese Rüstung anzuhaben. Das fand ich schon ziemlich krass. Und dann haben die Jungs halt die Rüstung angezogen und die halt auch so, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwen töten. Kasim hat dann echt gesagt, wenn du diese Rüstung anhast, und das hat Chris auch ihm zugesprochen, dann ist man ein anderer Mensch und hat irgendwie auch Bock, einfach wen umzuhauen. Also es ist echt so ein Modus, sobald du das Ding anhast und da halt auch drauf trainiert bist, dann bist du halt nicht mehr der Coole, der auf der Couch sitzt, sondern bist du ein Footballspieler. Und ich bin ehrlich, als ich dann daneben der stand, Carsten, und wir aus der Werbung zurückkamen, und du das Mikro neben mir hattest und ich rübergeguckt habe und da die beiden gesehen habe, weißt du, Chris, das Trikot, was er da irgendwie gestellt bekommen hat, passte kaum über seinen Bauch. Denn irgendwie Kasim, der mich nur noch böse angeguckt hat, so böse hat Kasim mich noch nie angeschaut. Da dachte ich echt, ach du Scheiße, lieber Gott, bitte lass das gut gehen.
Ja, das ist ja, es ist wirklich so. Also sobald du den Helm aufhast, hast du einen Nagel im Kopf. Das, aber brechen wir es auch mal ganz einfach runter. Die haben es ja schon nett mit dir gemeint, ne? Also, ja, voll. Ich habe mir nochmal die Wiederholung angeguckt. Also Chris ist ja Gott sei Dank so nur ein Drittel in dich reingelaufen. Wenn der richtig durch dich lauft, also da wärst du im Galileo-Studio hinten wieder rausgekommen und zwar mit dem Kopf im A von Galileo.
Das ist ja das Krasse. Also beide Jungs haben zu mir vorher gesagt, das kann ich ruhig verraten, ey Mike, stell dich aufrecht hin, spann deinen Körper an, damit nichts passiert. Also auf gar keinen Fall nicht angespannt da in die Situation gehen und versuch nicht irgendeine Bewegung zu machen, die wir nicht erahnen würden. Ja, also natürlich, die Aufgabe war ja eigentlich, Chris zu stoppen, wenn er in mich reinläuft. Da müsste ich eigentlich mehr in die Hocke gehen und gegengehen. Aber ich weiß, wenn ich gegen diesen Körper, der wiegt ja 50, 60, 70 Kilo mehr Muskelmasse, ja, wenn ich da gegengehe, dann ist halt wirklich vorbei. Und deswegen habe ich eher versucht, meinen Körper so, mich so zu verhalten, dass wenig passieren kann. Und bei Kasim war es so, er hat mich getackelt und meine Schulter ist direkt nach hinten gekickt und wieder nach vorne. Aber er hat sich extrem bemüht, da nicht mit dem kompletten Körpergewicht auf mich zu fallen. Also es war schon, er hat das sehr, sehr smooth gemacht. Also es war echt krass. Und bei Chris war es eben so, der hat halt so von unten nach oben mich getroffen, dass ich halt wirklich so diesen kleinen Abflug gemacht habe und die Beine so nach oben geschnellt sind. Und Chris hat nochmal ein bisschen mehr Körpergewicht und da ist das Pad, glaube ich, auch irgendwie leicht verrutscht und deswegen hatte ich eben diese Schrammen und blauen Flecken am Arm. Aber du hast schon gesagt, die sind in Schrittgeschwindigkeit, ja, gegen mich gegangen. Also wenn die wirklich mit ihrer kompletten explosiven Antriebskraft da gegen mich knallen würden, dann wären nicht blaue Flecken, sondern dann würde ich liegen bleiben. Und deswegen war das eine coole Erfahrung. Ich glaube, es hat die Leute entertained. So war das Feedback zumindest. Und die Jungs hatten auch Spaß. Also ich war zufrieden und von daher passt doch alles.
Du, es hat alles gepasst. Ich möchte mich auch mal ganz herzlich bei den Munich Afro Dancers bedanken, die mir und Roman vor der Sendung mal eben kurz eine halbe Stunde vorher das Tanzen beigebracht haben. Das war keine leichte Übung, da könnt ihr euch sicher sein. Also Tanzen ist nicht meins.
Krass, ohne Spaß. Also das war nicht, um dich aufzusehen, das hast du richtig gut gemacht. Also wenn andere Formate dich anfragen, ich könnte es verstehen.
Ja, ich weiß, welches Format du meinst. Ja, aber erstmal müssen wir jetzt Chris Jala unterbringen bei The Masked Singer oder bei The Voice Kids. Denn,
der konnte auch gut singen, ne?
Der konnte, ja. Also wir haben tatsächlich viel Spaß gehabt und das Einzige, was ich nicht, mein Koffer, ne? Also da könnte ich auch einen Goldfisch drin lagern, denn die Schuhe von gestern sind nur immer nass. Also dass Roman mir da noch einen Eimer über den Kopf gießt, es war mir irgendwie schon klar, dass sowas passiert, aber gut, so ist er halt.
Aber die Leute müssen wissen, es hat ja bei uns in München auch komplett gewittert, Starkregen gegeben. Das heißt, der Pool, der war so, dieser Pool, den wir aufgebaut haben, der war am Anfang, da war minimal Wasser drin. Durch den Regen war das halt randvoll und es war so ekelhaft kalt. Und dass du da dich da so reinballerst, auch da, glaub, waren ganz coole Bilder. Und Roman jetzt.
Ja, es war gefühlt, ich sag mal so, die kleinen Bonduell-Möhrchen, so kalt war es. So, dann haben wir das also fertig gehabt und dann haben wir uns, also ich habe mich trockengelegt, wir haben den netten Tänzern tschüss gesagt, wir haben uns von allen verabschiedet und haben uns dann im Studio eingefunden, denn ihr müsst das ja so sehen, also ihr sitzt auf der Couch und guckt den Super Bowl. Jetzt müsst ihr euch mal das so vorstellen wie bei eurem Telefon, wenn da oben die Netzanzeige weniger wird, dann bricht in Unterföhring im Sendezentrum komplette Panik aus. Mike hat es eben schon gesagt, es hat geschüttet wie aus Eimern und es gab tatsächlich ein Gewitter. Und jetzt war die Wettervorhersage so massiv, dass es hieß, es kann sein, dass ihr komplett direkt nach der Countdown-Show weitermachen müsst, weil wir nicht wissen, ob das Signal heil über den Teich kommt. Dementsprechend haben wir uns alle schnell fertig gemacht und haben uns hingesetzt und haben gewartet. Und dann blieb das Signal Gott sei Dank konstant und wir durften dann gemeinsam den Super Bowl gucken. Und das war für uns, also ganz ehrlich, vergiss mal die scheiß Langs-Hess-Arena. Unterföhring, Studio B, das ist der Place to be. Ich sage es dir. Also es war eine so geile Atmosphäre. Wir haben da mit dem ganzen Team gesessen. Mit jedem, der irgendwas bei Rand zu tun hat, mit dem kleinen Bruder oder großen Bruder von Letizia, ich weiß es nicht, die sahen relativ vom Alter her gleich aus. Alle waren da, es war so ein Spaß, wir haben uns ein Snackstadion gebaut, wir haben meine Lieblingschips genascht, wir haben richtig Spaß gehabt, es war richtig gut und ja, und dann ging das Spiel los. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das Opening toll. Schade, dass wir diese berühmte Kobe Bryant Gedächtnisszene, wo sie sich alle an der passenden Yardlinie aufgestellt haben, um eine Schweigeminute abzuhalten, leider verpasst haben. Ich habe mir das nochmal real life angeguckt. Also wenn so ein ganzes Stadion so still wird, dass du eine Nadel fallen hören kannst, dann finde ich das schon beeindruckend.
Ja, ich habe mich auch gewundert, das war auf jeden Fall nicht die Absicht von Ran, da in die Werbung zu gehen. Scheinbar war es so, Froni war ja Backup, stand auch parat, sollte irgendwas passieren. Scheinbar war das im Ablauf, den man aus den USA bekommen hat von der NFL, hat das nicht drin gestanden, dass das zu diesem Zeitpunkt passiert. Heißt, wir sind weggegangen mit der Anmod, okay, wir können auch, wahrscheinlich kommt gleich noch was zu Bryant, kam zurück und es war schon. Das ist wirklich ziemlich bitter gelaufen, war aber natürlich dann nicht der Plan, den wir hatten. Oder den Ran hatte, fand ich auch ein bisschen unglücklich. Dann gab es noch diese krasse Grafikshow zu NFL 100, die war auch unfassbar, wo alle Spieler da waren, die noch lebten, die geehrt wurden, die alle dieses rote Sakko anhatten. Das fand ich auch ganz, ganz tolle Bilder. Und Carsten, das war doch die coolste, beste Ballübergabe, die ich überhaupt beim Sportereignis je gesehen habe, dass du diesen sensationellen Clip gesehen hast mit den ganzen NFL-Spielern, von dem Jungen, der losläuft und am Ende dann halt in echt den Ball ins Stadion trägt mit ganz vielen anderen Kids und zum Referee läuft, fand ich, das war wunderschön.
Ich fand es vor allem bemerkenswert, wir haben das ganze Jahr ja darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aktion stattfindet. Also die NFL hat aufgefordert, schickt uns von euren Kindern beim Footballspielen Bilder. Und wir haben tatsächlich den jungen Mann einmal ganz kurz in so einem Promo-Video vorher gesehen. Da war der noch von seinem Vater und von seiner Mutter irgendwie gedreht worden mit dem Handy. Und ja, dann fängt der Spot an und ich denke, geil. Weil der war schon in dem Spot, den die Eltern eingeschickt haben, richtig witzig mit so einem Spin-Move. Und so, das sah richtig cool aus. Und ich fand es so faszinierend, wie groß der Junge geworden ist. Also die haben das ja vor ein paar Monaten gedreht. Also der kam gefühlt 10 Zentimeter größer rein, als er losgelaufen ist. Es war ein geiler Spot und er schließt natürlich nahtlos an diese berühmte Fumble 100 Jahre Commercial-Geschichte, wo Marshawn Lynch am Kuchen nascht und der Ball runterfällt. War eine tolle Geschichte, war eine tolle Ballübergabe und ja, Nationalhymne weiß ich jetzt nicht. Die hat mich jetzt nicht, also ja, mag sein, dass du jetzt wieder sagst, das ist die beste Sängerin.
Habe ich nie gesagt, Demi Lovato ist okay, aber ich fand das jetzt auch weder gut noch schlecht, das war halt da, so fand ich.
Also wenn ich das vergleiche mit eine Woche vorher beim NFC-Finale, fand ich besser. Klar, Nationalhymne kannst du immer so ein bisschen interpretieren, wo gehst du mit der Stimme rauf, runter. War für mich weder rauf noch runter, das war runtergesungen. So, und dann ging's los.
Bevor wir zum Spiel kommen, was auch mega war, was uns viele Pillenhörer auf Instagram geschrieben haben, war dieses Hyped Up, Fire Up Video der Chiefs mit Dwayne The Rock Johnson,
ja, mega,
der da stand und alle Jungs angekündigt hat, Mahomes und beschrieben hat. Da, also ich war ja vorm Spiel so ein bisschen für die 49ers, aber dieser Clip war einfach, also der hat jeden heiß gemacht. Den fand ich als Heißmacher, war das ideal mit The Rock Johnson.
Vor allem dadurch, dass er ja tatsächlich für Herrn Kittle ja schon diverse Tweets abgesetzt hat, finde ich es halt faszinierend, dass er das gemacht hat, denn wer die Serie Ballers kennt, da hat er halt einen Bezug zu den Kansas City Chiefs. Oh, hinter mir, warte mal, da hustet gerade jemand, ich muss mal umdrehen, ob das jemand aus China ist, warte mal. Nee, kein Corona, eher Heineken. Also großer, kräftiger Mann mit Bart, kein Chinese. So.
Ist Chris Isiala.
Nee, der hätte so gemacht. You know? Das ist anders. Also bei Chris ist das anders. Da muss noch ein You know untergebracht werden.
Ich liebe Chris, Wahnsinn.
Ja. Apropos Chris, ich habe meine Sonnenbrille in der Tasche. Ja, habe ich. Gut. So, jetzt sind wir soweit. Dann ging's los. Coin Toss. Ganz klassisch, da wäre beinahe wieder derselbe Fehler passiert, wie wir ihn unter der Saison schon kannten, wo die Schiedsrichter diskutierten, haben die jetzt gesagt, ja, wir wollen den Ball nicht. Also du merktest, jeder war angespannt. Und ich fand, wenn man das jetzt mal beschreibt, wir haben natürlich im Gegensatz zu euch da draußen, haben wir ja noch ein anderes Signal. Das heißt, das Signal, was in der Regie ankommt, ist ja zum Beispiel auch die pure Stadionatmosphäre. Das war unglaublich, du hast es richtig gehört. Da waren alle heiß auf das Spiel, es hat gebrodelt. Das war schon cool, das zu hören.
Was ich auch krass finde, die letzten 6 oder 7 Teams, die deferred haben beim Cointoss, haben allesamt den Super Bowl verloren. Oh, wieder husten. Allesamt den Super Bowl verloren, heißt, diese Statistik wird auch weitergeführt. Und eigentlich ging es ganz gut für die 49ers los, fand ich. Also die Defense war von Anfang an da. Die Chiefs hatten schon so ein paar Problemchen. Aber wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Der Anfang reicht eben nicht, um Super Bowl zu gewinnen.
Es gibt eine berühmte Fußballweisheit. Das Spiel dauert 90 Minuten und genauso ist es natürlich auch beim Football. Ein Spiel dauert 4 Viertel und Kyle Shanahan kannst du zwar zu deinem Headcoach machen, aber wenn er in der zweiten Halbzeit ein Spiel gewinnen will, dann sollte er einfach den Playsheet weglegen. Also dann sollte er einfach sagen, du, ich mache die erste Halbzeit, mach immer die zweite Halbzeit. Ich finde, die haben gut losgelegt, speziell defense-technisch. Also sie haben Mahomes tatsächlich zu Fehlern gezwungen, die ich so nicht erwartet habe. Und ich fand es bemerkenswert, was bei uns im Studio los war. Also ich weiß nicht, ob ihr das Bild auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen habt. Alle saßen so in einer Ecke, weil, darf ich das sagen? Ja, ne? So. Ja, ich sag's einfach. Also wir haben ja eigentlich so einen riesengroßen Aufenthaltsraum. Da haben wir aber ProSieben nicht reingekriegt, weil dieser Fernseher nicht mit der Kabeldose vernetzt ist, sondern da musst du über so ein Satellitendings gehen. Und irgendwie war das kaputt. Das hatte einen Wackelkontakt. Und jetzt hätte also jemand rein theoretisch die ganze Zeit das Ding festhalten müssen. Also haben sich alle ins Studio gesetzt. Ich habe gesagt, okay, für den Fall, wenn das Backup-Signal eingefordert wird, müsst ihr natürlich alle in die Ecke und stillen. Jetzt haben sich alle dann hingesetzt. Es war so faszinierend witzig. Das ganze Team stand da Standby, um in 5 Sekunden sozusagen das Bild zu verlassen. Wir haben nämlich ja diesen großen Monitor, worauf wir die Spiele kommentieren. Darauf haben wir geguckt. Und ich habe dann immer so über meine Schulter geguckt und habe mir angeguckt, so unterschiedlich, weißt du, also egal ob jetzt eine Lisa Hofmann oder Anki, alle haben da gesessen und haben sehr irritiert über die Leistung von Mahomes irgendwie diskutiert, weil sie es nicht verstanden haben, dass die Defense tatsächlich den amtierenden, jetzt nicht mehr amtierenden, aber den MVP der letzten Saison komplett ad absurdum geführt hat. Das war irgendwie faszinierend zu sehen.
Also dieses eine Tackle von Jimmy Ward gegen Mahomes vor der Endzone, wo Ward sich auch erst kurz verletzt hat und Mahomes aufgestanden ist, das war, die Niners waren von Anfang an voll da. Es hat mit Bosa angefangen, der den Ball schon irgendwie im ersten Drive getippt hat und hat aufgehört mit Jimmy Ward, der sein Leben riskiert hat, um Mahomes vor dieser Endzone wegzuhalten. Also ich fand von den Niners, die Defense, die hat mir sofort imponiert. Du hast sofort gesehen, die dominieren das Spiel. Mahomes hatte Probleme, ja. Also wenn er dann auch anfängt, 2 Interceptions zu werfen, der hatte in den Playoffs bisher noch gar keine, dann ist das schon eine Aussage. Und das Momentum war wirklich über 3 Quarter komplett bei San Francisco. Und ja, da kann man drüber diskutieren, was sie dann falsch gemacht haben. Viele Ami-Experten meinen, sie haben dann zu wenig den Ball gelaufen. Sie hätten mehr den Ball laufen sollen, weil vorm letzten Viertel 10 Punkte Vorsprung. Im letzten Quarter haben die Chiefs 21 Punkte gemacht und die 49ers keinen einzigen. Also da ist einfach was schief gegangen.
Sie haben elementare Fehler gemacht, die schon viel früher anfingen. Also 4. und 1. Und Bosa fällt eine Business-Entscheidung. Und diese Business-Entscheidung war leider falsch. Mahomes nimmt den Ball, läuft nach außen und gibt den Ball noch ab. Und jetzt kommt Bosa an den Punkt, wo er regelkonform hätte Mahomes voll aus dem Leben schießen können. Und das meine ich wirklich ernst. Richtig tackeln können. Denn bis zu dem Moment, wo er den Ball abgibt, ist er ein Ballträger. Und dann wechselt er ja in die Position sozusagen des Vorblockers, weil er den Ball leicht nach hinten pitcht. Und das setzt er auch an. Und Bosa nimmt gefühlt, also macht so wie Kasi mit dir. Also das war liebevoll, aber das war nicht Bosa-Style. Und wenn du solche Hits machst, dann hinterlässt du natürlich noch einen größeren Eindruck. Und das hat natürlich dazu geführt, dann hat sich Mahomes irgendwann gesagt, ach, weißt du was, das geht ja, also so hart sind die ja gar nicht. Das waren so, wo ich gedacht habe, warum machst du das nicht? Warum ziehst du es nicht durch? Sonst muss man ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit war komplett, da muss man sagen, Chapeau, Hut ab, jetzt ist ja mal gut mit dem Gehuste da hinten, meine Güte, ich hole gleich Ricola. Also wirklich vorher
für der Schwester, ich hole gleich Ricola, die kommt und gibt dir dann.
Ja, Ricola ist meine Schweizer große Schwester. Ihres Zeichens Timbersports ist ihr persönliches Lieblingssport, aber also ohne Motorsäge, nur mit der Axt. Also halbes Jahr, eine Hälfte, muss ich sagen, das war das, was man das ganze Jahr von den 49ers gesehen hat. Das war eine richtig geile Defense. Die Jungs haben mir richtig Spaß gemacht. Und dann haben sie halt zwei, drei kleine individuelle Fehler gemacht. Und das kannst du dir gegen Andy Reid und Konsorten nicht erlauben.
Ja, also Kelce war komplett abgemeldet. Tyreek Hill war zu Beginn auch komplett abgemeldet. Ich fand das echt krass, wie sie die im Griff hatten. Mahomes hat teilweise dann auch bis zum letzten Quarter eigentlich Würfe drin gehabt, die ich so auch noch nie von ihm gesehen habe. Die waren unpräzise, die waren in den Rücken, also die eine Interception, wo Hill zwar noch mit der Hand dran war, aber der Ball eben zu seinen Rücken geworfen war. Da war eine Phase, da waren die Chiefs überhaupt nicht auf dem Platz. Das war wirklich total krass. Die waren so beeindruckt, die haben keine Mittel gehabt gegen die 49ers. Da hätten die 49ers viel mehr Kapital draus schlagen müssen. Und ich weiß, dass es im dritten Quarter am Ende den Ballwechsel gab und die 49ers waren dran und free and out, sie haben es nicht geschafft, einen First Down zu bekommen und da hat es dann angefangen, dass das Momentum sich wirklich verändert hat und dann auf Seiten von Kansas City kam und plötzlich waren sie da, also plötzlich war Holmes nicht zwei Interceptions geworfen und dann ballert der da, ich weiß nicht, wie viele Yards das waren, 50, keine Ahnung, 44, ewigen Ball über das Feld runter, der dann bei Tyreek Hill ankommt und plötzlich waren sie da. Das war dann schon krass zu sehen, wie die 49ers von jetzt auf gleich nicht mehr die 49ers waren. Also es war, ich glaube, 3. und 15, als Mahomes diesen Ball geworfen hat. Also eigentlich kannst du davon ausgehen, dass das ein tiefer Ball wird, wenn du Tyreek Hill, Watkins und Co. hast. Und trotzdem hat Tyreek Hill es geschafft, mit seinem Speed sich diesen Platz zu erlaufen. Und das war dann schon krass zu sehen. Und wir müssen auch über diesen einen Touchdown sprechen von Damian Williams, der auch ein Riesenspiel gemacht hat übrigens. Weil das war schon, also wir haben auch viele Nachrichten über Instagram bekommen von verärgerten 49ers-Fans, die gesagt haben, ob er so 50-50-Entscheidungen wurden die Chiefs doch schon bevorzugt. Oder, also Williams läuft zum Touchdown, springt zur Pylone und, also der Call war glaube ich so, dass in dem Moment, wo er die weiße Auslinie berührt hat, gerade so noch die vorderste Spitze des Footballs, die Markierung für den Touchdown, die Pylone berührt. Das Ding war halt, sie haben es als Touchdown gecallt und wenn du es dann overturnen möchtest, dann muss es schon eindeutig sein und das war es für die Referees auf jeden Fall nicht.
Ja, aber fangen wir erstmal vor der Halbzeit an, bitte. Also die gehen mit 10-10 in die Halbzeit. So, gut, jetzt kommt Shakira und J-Lo, ja, alles gut, aber fein. Gehen wir mal ein paar Minuten zurück. Also ungefähr so lange wie die Halbzeitshow war, hat gefühlt, dass das Gehirn von Shanahan gebraucht, irgendwie zu verstehen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja noch drei Auszeiten und ja, ich starte an der eigenen 20. Ja, warte mal, das schaffe ich ja. Nee, ach, weiß ich nicht. Der läuft da zweimal durch die Mitte, nimmt kein Timeout und das Endresultat ist, dann wirft er doch plötzlich oder lässt werfen und dann knien sie ab. Also, habe ich nicht verstanden. Das war so Kyle Shanahan Atlanta Style 2.0. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, also, du stehst 10-10 gegen die Chiefs, die extrem schnell scoren können. Du musst alles mitnehmen an Punkten, was du haben kannst. Und dann machst du den elementaren Fehler, dass du bei knapp 90 Sekunden auf der Uhr und noch vollen drei Timeouts das nicht durchziehst. Ich habe es nicht verstanden. Also, ich verstehe es bis jetzt nicht.
Ich auch nicht. War für mich auch ein Moment, der gezeigt hat, dass in so großen Spielen auch große Leute Fehler machen und nervös sind. Also ich habe bei vielen Spielern und auch eben Coaches gemerkt, dass sie nervös waren und das war so ein Moment. Und dann ging es eben Richtung zweite Halbzeit. Oder wolltest du noch irgendwas? Ich würde Halbzeitshow sagen, bequatschen wir am besten, nachdem wir über das Spiel gequatscht haben.
Du, Halbzeitshow machen wir eine extra Folge drüber, denn ich habe ganz viel gestern mit unseren jüngeren Mitarbeiterinnen,
ja, machen wir, aber
Mitarbeitern gesprochen.
Ich möchte deine Meinung zu diesem Damian Williams Touchdown. Also war das einer, war das keiner? Ich habe ja schon erzählt, es wurde als Touchdown gecallt. Wenn du das overturnen willst, dann brauchst du halt einen eindeutigen Beweis.
Wir haben ja diesen extrem großen Fernseher, gefühlt Bildschirmdiagonale 178.000 Zoll. Also das Ding ist ja riesig. Und er dreht sich tatsächlich mit dem Fuß seitlich so noch, dass die Fußspitze, also die Zehen noch im Feld waren. Also der Fuß war jetzt nicht gerade, sondern so, als wenn ihr mit dem Außenspann wahrscheinlich beim Fußball einen Ball schießen wollt. Dann ist die Spitze des Balles tatsächlich auf der weißen Linie. Also das Ding kannst du geben. Das ist ein Touchdown. Ich verstehe die Diskussion nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Ja, natürlich wäre ich jetzt 49er-Spieler und würde ich jetzt George mit Vorname heißen und Kittle mit Nachnamen, würde ich richtig kotzen, weil diese Pass Interference, ja, das war ein ausgestreckter Arm, aber ganz ehrlich, die haben andere Sachen nicht gegeben, wo ich mich frage, also wenn eure Vorgabe war, lasst die Jungs spielen, dann lasst auch sowas durchgehen, weil das war jetzt kein wirklicher Push-Off, das war mehr so ein, ach ja, ich muss mal zum Ball gehen. Also das war schon extrem, aber der Touchdown, der ist okay, den kannst du geben.
Ja, also insgesamt, ich fand, die Refs haben auf jeden Fall viel laufen lassen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sie richtig schlecht waren. Ich fand es teilweise eher cool, dass jetzt nicht so viele Flaggen geflogen sind. Okay, über die Kittel-Szene kann man diskutieren, bin ich bei dir, aber das war jetzt auch nicht, also jede Szene ist irgendwo entscheidend, auch klar, aber es war jetzt auch nicht die mega krasse spielentscheidende Szene. Und das ist halt schön, dass der Super Bowl nicht durch so eine mega krasse Fehlentscheidung entschieden wird. Weil wenn du halt eben sagst, Williams ist ein Touchdown, ja, wenn das der Call ist, finde ich auch, haben mir auch die Beweise gefehlt, um zu sagen, ah, der war doch im Aus, wir sagen doch kein Touchdown. Weil wenn sie das gemacht hätten und die 49ers hätten dann irgendwie gewonnen, dann wäre es halt genau in die andere Richtung. Von daher, ich fand die Referee-Leistung okay. Ich würde es nicht, also ich fand sie jetzt nicht schlecht. Es gab viele draußen, die sie schlecht fanden. Würdest du auch sagen, sie waren schlecht?
Ich fand sie gut, denn mir war das die ganze Saison über teilweise viel zu viel Flaggen für irgendwie nix. Du hast die Amerikaner immer wieder gehört in der Regiepause. Wenn Werbung war, hörst du natürlich, was die Amis machen, dann siehst du, was sie machen. Sie haben immer wieder vor- und zurückgeschaffelt, also vorgespult und zurückgespult, um zu gucken, war das jetzt ein Holding, war das kein Holding. Jeder Scheißspielzug zwischen O-Line und D-Line ist immer irgendwo ein Holding. Das geht gar nicht anders. Das weiß auch jeder. Jeder, der Football spielt, jeder, der sich mit Football beschäftigt, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, weiß natürlich, klar, wenn so ein O-Liner die Hände am D-Liner hat, dann ist ein Holding immer irgendwo vorprogrammiert. Aber solange es kein effektives Festhalten ist, sondern nur irgendwie mit den Händen ins Bett greifen und versuchen, den anderen wegzuschieben, finde ich, das ist völlig in Ordnung. Da muss man nicht über Holdings diskutieren. Der Rest fand ich völlig in Ordnung. Ich fand es halt nur leider an einer Stelle inkonsequent. Wenn du dich entscheidest, und das machen die Jungs ja, die sitzen ja vorher zusammen, die Jungs und Mädels, und sagen, so, pass auf, was ist unsere Vorgabe? Wie wollen wir an das Spiel rangehen? Was machen wir? Sind wir konsequent? Gehen wir auf leichtestes Zucken in der O-Line sofort mit einem Fallstart oder lassen wir es aufgrund der Nervosität ein bisschen durchgehen? Dann musst du dich natürlich auch darauf entscheiden, ist das jetzt tatsächlich Pass Interference, was Kittle da macht, dann hättest du ganz andere Sachen pfeifen müssen. Dann hättest du auch von Kelce, hat sich auch einen klaren Vorteil verschafft, indem er läuft eine In-Route, also läuft 5 Yards geradeaus, kriegt er den Ball nicht, aber es war Offense Pass Interference, also das war deutliches Wegschubsen.
Damit haben wir die Frage von Little John auf Instagram beantwortet, zu den Schiedsrichtern. Dann fragt uns Tom28.02, ist Jimmy Garoppolo doch nur ein Spielverwalter? Und ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt, glaube ich, und ich habe es auch gestern direkt zu Roman, der ja großer 49ers-Fan ist, gesagt, und es tut mir auch sehr leid, dass er das dann so, dass der Super Bowl so ihm entrissen wurde noch sozusagen. Ich habe mir für dieses Spiel einen Moment gewünscht für Jimmy Garoppolo, wo es alles zu gewinnen gibt, aber auch eben alles zu verlieren, damit er beweisen kann, dass er eben nicht nur ein Game Manager ist, sondern doch ein großer Quarterback, der sein Team führen kann, weil es wurden so viele Witze gemacht über seine 6 bis 8 Pässe im Conference Final, Championship Game, dass er jetzt eben zeigen kann, okay, pass auf, wir haben noch, ich glaube, es waren 3-4 Minuten, wir haben noch Timeouts, jetzt geht's los, jetzt zeige ich, was passiert. Und naja, es ging noch ganz okay, als sie gelaufen sind und als er dann werfen wollte und plötzlich First Down nix wurde, Second Down nix wurde, war schon 3rd und 10 und sie entscheiden sich für den langen Ball auf Sanders, was ich keine schlechte Entscheidung fand, ja, also du kannst ja versuchen, irgendwie den Ball erst nur ein paar Yards zu werfen und dann über die First Down Markierung zu bekommen. Nein, sie wollten tief gehen, was ja nicht das typischste Mittel von Garoppolo und der Offense ist. Und Sanders schlägt, ich glaube, es war so eine Double Coverage, also es waren 2 Spieler in seiner Nähe, schlägt der beide, ist durch, ist auf dem Weg zur Endzone und der Ball ist halt einfach leider von Jimmy Garoppolo überworfen. Und es war nicht der mega einfachste Pass, ja klar, er hatte auch Druck die ganze Zeit, aber das ist dann halt so ein Moment, da entscheidet sich, bist du der Backup-Quarterback von Tom Brady, der dadurch 2 Super Bowl-Ringe hat, oder bist du der Starting-Quarterback der 49ers, der diese Franchise jetzt zum Super Bowl-Triumph führt, wie es einst Montana und Co. getan haben. Und da hat er, ist leider nicht geschafft, muss man halt knallhart sagen. Es ist genau in so Momenten, Szenen entscheidet sich so ein Spiel, so ein Super Bowl. Es ist kein Regular Season Game, es ist der Super Bowl. Und deswegen hat er die Möglichkeit zumindest bekommen. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Leider aus Sicht der 49ers hat er dann, wenn man es brutal sagen möchte, versagt.
Nicht nur versagt, verkackt, um es ganz deutlich zu sagen. Denn
ich liebe es, wie ich mal so versuche, vorsichtig was zu sagen und du dann immer, Mike, sag's wie es ist, verkackt.
Ja, es ist, ich mag deine, ja, also eigentlich bist du Kofi Annan. Also du kannst bei der UN vorsprechen. Du bist so ein, ja, du gibst jedem da auch nur ein gutes Gefühl. Nein, der Junge ist hoffentlich mit einem ganz beschissenen Gefühl ins Bett gegangen. Er und Kyle Shanahan hätten, können sich Löffelchen ins Bettchen legen und sagen, okay, wir beide haben es zusammen verkackt. Spulen wir mal zurück auf den Anfang des Spiels. Dieser berühmte, schon von uns immer wieder thematisierte und millionenfach geklickte, geteilte Spot dieses jungen Mannes, der mit dem Ball ins Stadion einläuft. Da gab es diese berühmte Szene. Vorm Hotel standen Montana und Young. Und es ging darum, ja, ich gebe ihm Tipp. Klar, es ging um Trinkgeld, aber ein Tipp hätte Garoppolo tatsächlich von den beiden gebraucht. Denn spulen wir mal ganz weit in der Zeit zurück. Also, Joe Montana steht im Huddle. Ähnliche Situation. Die gehen mit hin mit dem Huster auf und sagen vor allem, nur mal an euch da draußen, wie unhöflich ist es jetzt? Ist es eine Frau? Kategorie so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Tine Wittler mit dunklen Haaren. Die hustet, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, komplett immer in den Raum hinein. Ich verstehe sowas nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also Husten ist ein gutes Stichwort, denn Montana hat tatsächlich damals auch richtig einen rausgehustet. Also ähnliche Situation, es ging um alles. Es ging wirklich um alles. Er merkt, sein Team ist relativ nervös. Sie treffen sich zum Huddle. Und was macht Joe Montana? Joe Montana sagt nicht, ja Freunde, das kriegen wir hin und ihr seid die Geilsten und ihr seid die Besten und ihr seid die Tollsten. Sondern er sagt, oh, sag mal, ist das da vorne nicht Chevy Chase? Sag mal, jetzt gehe ich darüber jetzt raus. Ey, ganz ehrlich, kann ich nicht verstehen. So, es war nicht Chevy Chase, sondern hilf mir mal bitte. Leichtfülliger Schauspieler, großartiger Comedian, viel zu früh verstorben, fällt mir gleich noch ein. So, und daraufhin sagte Joe Montana, hey, ist das nicht witzig? Das ist doch der und der. Und alle guckten und denken, Alter, du weißt schon, wir haben hier eine Playclock, 25 Sekunden, was machen wir hier? Und er hat gesagt, ey, genieß das doch einfach. Der ist hier, will Spaß haben, wir haben jetzt auch Spaß und jetzt machen wir einen Touchdown. Damit hat er das Huddle aufgelöst. Und diese Leichtigkeit, genau diese Art und Weise, dieses, ich führe ein Team an, vertraut mir einfach mal. Das hat am Ende gefehlt. Man hat gesehen, die haben ihm nicht vertraut. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Die Defense hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Wenn du jetzt nachher Bosa gesehen hast im vierten Viertel, das Spiel war entschieden, der saß weinend an der Seitenlinie. Natürlich, weil er gemerkt hat, scheiße, wir haben das Spiel der Spiele verloren. Aber du hast gemerkt, die letzten Spielzüge davor, dass selbst die Defense, die waren nicht hellwach plötzlich. Die waren so, ja gut, jetzt holen wir den Ball zurück, aber das wird ja eh nichts. Das merkst du als Defense. Und Ich finde es schade, weil teilweise hat Garoppolo in der Saison so geile Momente gehabt. Aber es war irgendwie so diese, ich glaube, es ist die Kombination. Wenn du einen Quarterback hast, der ein paar Selbstzweifel hat und einen Offense-Koordinator/Headcoach hast, der ein paar Selbstzweifel hat, ob sein Call richtig ist, ob das richtig ist, dann kann sich das natürlich nicht nach oben steigern, sondern dann ist das wie so ein Abwärtsstrudel. Also ich fand es nicht gut.
Ja, ich bin bei dir. Und dann war es eben so, dass die Chiefs noch einen Touchdown gemacht haben und also da war es ja eh schon vorbei, da musste er ins Risiko gehen und den Super Bowl gewinnen und klar, also ich habe das dann so mit gemischten Gefühlen aufgenommen, weil ich habe also Tippspiel übrigens, Carsten, Punkt für dich, du hast auf die Chiefs getippt. Ich war ein bisschen mehr für die 49ers, aber ich gönn's natürlich auch den Chiefs, ich gönn's einem Mahomes, der den Madden Curse jetzt besiegt hat, ich gönn's vor allem einem Andy Reid, der jetzt endlich seinen ersten Ring hat, so ein sensationeller Coach, hat auch einen Ring verdient. Aber weißt du, im gleichen Moment tut's mir leid für die 49ers, tut's mir leid für Marcin Sotcher, der das auch verdient hätte. Und deswegen war das so ein bisschen, man hat sich so, die eine Hälfte des Herzens hat sich gefreut und die andere war so ein bisschen betröppelt. Letztendlich fand ich es einen super spannenden Super Bowl. Ich glaube, es ist erst zweimal der Fall gewesen, dass ein Team im vierten Quarter 10 Punkte aufholt. Das waren beide Male die Patriots, jetzt sind es die Chiefs gewesen. Und Kyle Shanahan wird sich das anhören müssen und das ist auch vollkommen okay. Er hat jetzt das zweite Mal, bei den Falcons war er damals Offensive Coordinator und eben jetzt im vierten Quarter den Super Bowl hergegeben und das wird auch an ihm nagen und da muss er sich mit beschäftigen und messen. Nichtsdestotrotz, die 49ers direkt nach dem Spiel natürlich Aussagen getroffen wie, ey, nächstes Jahr kommen wir wieder und ja, das ist Football, was soll eben passieren? Und die Reaktion von Andy Reid fand ich auch geil nach dem Sieg. Er hat direkt gesagt, ja, ich bin übrigens bereit, auch nächstes Jahr den zweiten Ring zu holen. der hat schon ans nächste Jahr gedacht und er wurde auch gefragt, wie er die Nacht jetzt verbringt mit der Lombardi-Trophäe. Und
hat zwei Cheeseburger?
Ja, er hat gesagt, ich verbringe die Nacht nicht mit der Lombardi-Trophäe, sondern mit meiner Frau, der Trophäe. Das fand ich auch sehr schön ausgedrückt.
Also stellen wir uns jetzt folgendes Bild vor. Andy Reid liegt links, Frau Reid liegt rechts und in der Mitte auf so einem extra kleinen Kissen mit einer extra kleinen Decke liegt die Lombardi-Trophäe.
Oh, Husten.
ja, vor allem also, noch was, jetzt mal stopp. Das würde ich auch gern kommentieren. Die ist dabei auch noch. Und kennt ihr das, so Momente, wo man, das ist wie ein Unfall. Es gibt Menschen, die essen so, da willst du nicht hingucken. Es ist nicht schön.
Ja, da müssen wir noch drüber reden, Carsten. Super Bowl MVP wurde Patrick Mahomes. Vor allem mit der Begründung, dass er eben das Team dann doch, nachdem er nicht gut gespielt hat über drei Quarter, im vierten Quarter zurückgeholt hat. Viele von den Pillenhörern da draußen haben gesagt, sie gehen nicht ganz mit, was diese Entscheidung angeht. Sie würden vielleicht einen anderen Spieler nehmen, der nicht Patrick Mahomes heißt. Ist natürlich schwierig, weil so ein Quarterback wird immer eher mal genommen. Er war natürlich auch der, ne, darum geht es ja. Es ist ja scheißegal, wie du drei Quarter spielst, mit dem letzten Quarter führst, hast du gewonnen und bist ja, der Sieger. Und er war halt einer der ausschlaggebenden Spieler. Wenn es einen anderen geben würde, sagen wir mal, wir würden jetzt keinen Quarterback nehmen, hätte ich einen Favoriten mit Damian Williams, der halt das ganze Spiel über, egal ob im Laufspiel oder auch im Passspiel, also im Fangen, zwei Touchdowns gescored hat und die Chiefs auch so mit am Leben gehalten hat. Wäre der Einzige, wo ich sagen würde, den könnte ich noch nehmen. Wie geht's dir?
Definitiv. Das Ding ist ja, das Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler, das definiert sich ja nicht über, für mich, ja, der hat das ganze Spiel an sich gerissen, sondern es zeichnet ja das aus, was am wertvollsten ist. Und am wertvollsten ist ja der Moment, wenn du genau das machst, was den Sieg einbringt. Und da kannst du sagen, ja, Williams, auf der einen Seite, 100%, ich bin nicht bei dir, auf der anderen Seite natürlich Mahomes. Denn das, was er gemacht hat, war einfach mal hinzufallen, aufzustehen, Krone zu richten und wieder Vollgas zu geben. Der hat im richtigen Moment alles richtig gemacht und hat mit mega Cojones sich aus Drucksituationen befreit, wo du sagst, ja, es war tatsächlich, also der Super Bowl ist für mich, ja, wie soll ich das sagen, entschieden worden eigentlich, ja, durch zwei dritte Downs. Das war tatsächlich so, Dritter und lang und ja, mal gucken, ja, nee, okay, Dritter und 15, ach komm, ich hau jetzt mal einen 44-Yards-Pass raus. Das war schon ziemlich geil. Und mit welcher Souveränität der im nach hinten fallen diesen Ball gesetzt hat, wow, also echt Hut ab. Auf der anderen Seite kommt der Druck, ist er schon gesackt, also hat Hände auf beiden Schulterpads, hinten auf dem Rücken klatschen sie ihn schon ab und er kommt da irgendwie noch raus wie so ein Zitteraal und verlängert den Play. Das waren so Momente, wo ich gesagt habe, okay, Freunde, ganz ehrlich, dann kannst du ihm den Titel geben, dann kannst du sagen MVP und ich fand's ganz, ganz cool, ich fand's wirklich ganz cool, dass tatsächlich viele amerikanische Experten gesagt haben, das wird denen so scheißegal sein. Und dann hörtest du die O-Töne, die Interviews, die sie geben und im Endeffekt ging es die ganze Zeit darum, wir haben für Coach Reid jetzt den
Und das war der große Unterschied zwischen Mahomes und Garoppolo. Mahomes, der eine bescheidene erste Halbzeit oder drei Quarter gespielt hat und dann so einen Ball rausfeuert und wieder da war. Und Jimmy Garoppolo, der dann eben, wenn es drauf ankam, auch viele fragwürdige Bälle geworfen hat. Also die eine Interception, den Ball hätte er auch niemals werfen dürfen. Dann war er auch drauf und dran, wieder eine zu werfen. Also das hat dann das Spiel ausgemacht. Der Quarterback, der das Team zum Sieg führt, ganz egal, was er davor alles Negatives fabriziert hat. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs. Ich gönn's ihnen auch. Eine lange Durststrecke wurde jetzt beendet. Und die 49ers haben ein Top-Team auf die nächsten Jahre. Also die dürfen sich demnächst auch nicht verstecken. hat mir sehr viel Spaß gemacht die Saison und ich finde es auch mal okay, wenn der Spruch Defense wins Championships nicht immer zählt, weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Finde ich auch in Ordnung. Ich würde dann, Carsten, trotzdem sagen, lass uns doch noch ein paar Worte verlieren zur Halbzeitshow, weil ich habe es mir vielleicht nochmal angeschaut und wir waren ja gestern bei der Pille für den Mann bei Instagram, haben wir ein Instagram Live gemacht während der Halbzeitshow und haben alle Leute im Studio eine Schulnote geben lassen. Und ich sag mal so, die meisten haben so eine 1 oder 2 gegeben. Ich habe eine 3 plus gegeben, du hast eine 2 minus, ne? Hast du, glaube ich, gesagt. Ich sehe gerade, Carsten Spengemann hat den Chat verlassen. Wir nehmen ja über so ein Programm auf. Ich glaube, Carsten hat die Connection verloren. Sehr gut, dass ich ihn reinholen wollte. Pass auf, wahrscheinlich ruft er gleich an. Dann spreche ich erstmal weiter. Ich habe die Halbzeitshow mir nochmal angeschaut und ich bin der Meinung, dass sie doch besser war, als ich zum ersten Mal sehen so wahrgenommen habe. Also da waren schon ein paar Szenen bei, die dann doch ganz lustig, cool oder heiß waren. Also diese Zungenszene von Shakira, wie sie irgendwie in die Kamera die Zunge so raus und rein flippt, das hat ja schon irgendwie Meme-Potenzial. Und auch die Szene, wo J-Lo und sie dann kurz mal gezeigt haben, wie man mit 43 und 50 Jahren sich bewegen kann. Waren da doch Highlights. Carsten schreibt mir gerade, ich wurde gerade rausgeworfen, zieh die Folge zu Ende durch. Lieber Carsten, ich werde die Folge zu Ende durchziehen, ich hole dich dann in der nächsten Folge nochmal zur Halbzeitshow rein. Also ich würde sagen, doch keine 3 plus, vielleicht eine 2 minus, so oder so. Ich wäre mal dafür, lass uns doch mal weggehen von den Katy Perry's Maroon 5s und ich liebe Justin Timberlake auch davon und lass uns doch mal irgendeinen Act holen, der bisschen mehr fetzt, ja, also nicht nur fürs Auge, sondern ein bisschen für die Ohren. Das wäre mal ganz cool für den nächsten Super Bowl vielleicht. Und ich würde mir die Folge beenden mit der Ansage, Leute, ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet uns nicht los. Also wir werden auch in der Offseason weiter Alarm machen und Folgen aufnehmen. In welcher Regelmäßigkeit müssen wir sehen, aber wir werden bestimmt uns mindestens einmal die Woche zusammensetzen und über Off-Season-Themen quatschen. Es gibt ja super viel. Wir können über den Draft sprechen, über die Prospects, über Sideline-Geschichten. Wir können Historisches besprechen. Wir können auch eure Fragen einfach beantworten oder auch persönliche Fragen beantworten. Also wir werden da auf jeden Fall Sachen finden, drüber zu reden. Ich möchte mich wirklich bedanken bei euch allen, dass dieser Podcast so toll funktioniert. Wir haben... da ist er, oder?
Ja.
Carsten, dann spule ich doch mal kurz zurück. Ich habe gerade über die Halbzeitshow gesprochen und war gerade schon dabei, mich bei allen Leuten zu bedanken, dass sie uns so toll die Saison über unterstützt haben. Dann lass uns ganz kurz nochmal die Halbzeitshow machen. Ich habe nur gesagt...
Ich musste mich aus diesem Telekom-Lounge-Ding ausloggen, wieder einloggen, das Passwort wieder neu eingeben und jetzt bin ich wieder da. Ein Hoch auf diese tolle Technik.
Ja, ist ja nichts passiert, du bist wieder da. Ich habe gesagt, Super Bowl, Halbzeitshow, ich habe es mir nochmal angeschaut heute und wir haben gestern...
Das war mir klar, dass du dir das nochmal angeschaut hast.
Und wir haben am Instagram Live ja gestern in der Halbzeitshow bei Pille für den Mann Noten verteilt, Schulnoten, wie wir es fanden. Und die meisten, so ich sag mal, die jüngeren Leute haben so eine 1 oder 2 vergeben. Ich war bei der 3 plus, du hast glaube ich eine 2 minus gegeben, meine ich?
Genau, ich habe am Anfang eine 2 minus gegeben.
Ja. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und ich würde gern die Note doch ein bisschen aufbessern. Ich bin glaube ich jetzt doch bei der 2 minus oder 2. Weil, es war nicht der mega krasse, super tolle Act, aber es waren doch ein paar Sachen bei, die man im Nachhinein schon feiern kann. Also diese Shakira-Zunge raus rein flippen Szene geht ja total viral, die war schon ganz lustig und hat Meme-Potenzial. Und diese Szene, wo J-Lo und sie gezeigt haben, wie man mit 43 und 50 Jahren sich bewegen kann. Also das hast du auch
bezeichnet. Hallo, ich habe es mit 47 auch gemacht.
Ja, wollte ich gerade sagen. So. war doch ganz cool. Ich habe da nur gesagt, ich würde mir mal für nächstes Jahr... Lass uns weggehen von den Katy Perry's Maroon 5s und ich liebe Justin Timberlake.
It's rock'n'roll,
weg.
Baby.
Genau, lass uns mal auch was für die Ohren machen, ja? Jetzt nicht nur fürs Auge, ja? Sondern auch mal irgendwas, was knallt. Da wäre ich mal bei, dass nächstes Jahr ein bisschen mehr, etwas, was einen aufheizt, kommt, statt immer nur good feeling zu transportieren.
Das ist ja eben der Punkt. Also, was ich zum Beispiel extrem geil fand, war vor langer, langer Zeit U2. Prince war großartig, das war richtig, das war geil. Und sowas in der Art hätte ich wirklich auch gerne. Ich hätte jetzt gerne mal, Metallica zum Beispiel.
Warum auch nicht, weißt du, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich fand, die letzten Jahre war immer sowas Ähnliches da. Ja, ich hätte gerne irgendwie etwas, was raussticht. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
Denke ich. denk ich auch mal, irgendwas Richtiges, sowas Richtiges, tralala und guten Morgen. Da muss man sagen, da habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt, was kommen könnte. Also das Problem ist natürlich, die Firma, die das jetzt betreut, dieser Künstler ist natürlich eher so im Hip-Hop-Dance-Bereich unterwegs. Da wird jetzt nicht unbedingt irgendwas kommen, wo richtig Rambazamba sein wird. Ja, also das wird eher wieder sowas sein.
Rock Nation von Jay-Z ist ja auch, also ich bin ja Hip-Hop-Fan. Ja, ich sag trotzdem, auch wenn man Fan von etwas ist, die Abwechslung macht es. Ja, es muss ja nicht immer dasselbe sein.
Also ich will jetzt nicht Pantera hören oder irgendeine Death-Metal-Band. Aber so ein bisschen.
Ja, irgendwas anderes mal. Es kann ja, weiß ich nicht, irgendwas, was ein bisschen rockiger ist, vielleicht, um auch mal die Leute zu bedienen. Und ich habe mich gerade ganz lieb bei allen da draußen bedankt, dass wir einen Podcast gemacht haben, den wir im September einfach mal aufgenommen haben, rausgeballert haben, einen Social Media Kanal eingerichtet haben und jetzt am Ende der Saison wirklich eine tolle Community aufgestellt haben, die uns schreiben, was mit Merchandise ist, die uns schreiben, was ist mit dem Live-Podcast, die uns in der Offseason hören wollen. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden in der Offseason mindestens einmal die Woche über irgendwelche Themen sprechen, egal ob historisch, egal ob Draft, ob Prospects. Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann, Boulevard, persönliche Fragen beantworten. Also ihr werdet uns nicht los. Und einfach mal ein riesen Dankeschön. Wir sind an die 2000 jetzt bei Instagram, die uns folgen und so viele Nachrichten immer geschrieben werden. Das macht den Podcast aus und ist einfach wunderschön.
Wir sind, ich habe es letztens runteraddiert und gemacht und getan, also wir sind so gut wie siebenstellig und wir sind überall auf der Welt gehört worden und ich werde jetzt am Freitag mit Mike eine Folge aufnehmen, in alter Tradition, und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn ich werde jetzt eine eigene Nadel setzen. Ich fahre an den Ort meiner Kindheit, ich mache mal eine Woche nix, außer am Podcast am Freitag, und zwar nach Teneriffa. Und da bin ich tatsächlich gespannt, denn da gibt es ein Flag-Football-Team, da gucke ich mal vorbei. Also selbst da werde ich Football durchweg natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und genauso werden wir es auch nicht machen. Wir werden weitermachen, wir werden an zwei, drei anderen Sachen sozusagen Spin-Off, ist ja das moderne Wort, Spin-Off-Pille für den Mann Projekten arbeiten, so dass ihr in der Saison ganz viel Spaß haben werdet, wenn es in knapp 220 Tagen wieder losgeht. Aber ihr werdet uns nicht los, das heißt, wir werden die ganze Off-Season mit euch über den Draft reden.
Und wir haben ja aufgerufen bei Instagram, wo wir einen Live-Podcast am ehesten machen sollen. Und weißt du, welche Stadt die meisten Votings bekommen hat?
München.
Nee, München war auf Platz, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 3.
Castor Brauxel?
Nee, also auf Platz 3 war München, auf Platz 2 war Hamburg und auf Platz 1 war Köln. Also es gab noch ein paar Leute. Die sich Frankfurt und Leipzig und Berlin gewünscht hätten, ja.
Ja, aber Köln ist ja auch schön in der Mitte, ne? Da können alle hinkommen.
Können wir ja mal gucken, was wir machen. Aber so ein Live-Podcast, entweder in der Offseason irgendwann mal oder vielleicht zum Start der neuen Saison, hätte ich große Lust zu. Wir gucken mal wohin, wir laden ein paar Leute ein, wir quatschen mit ihnen und vielleicht danach ein, zwei Getränke. Ist so ein schöner Abend.
Auf jeden Fall. So, wir werden die ganze Woche über sämtliche Artikel scannen, die es zu scannen gibt. Wir werden uns beschäftigen mit dem, Tom Brady, ich gehe doch nicht in Rente, Spot, der gestern dazu geführt hat, dass unsere Kollegen in Miami sehr hitzig diskutiert haben. Ich muss nochmal ein Lob aussprechen an Icke. Ich fand seine Analysen gestern speziell zu dem, das ist mir eben durch die Technik abhanden gegangen, das war ich gerade dabei, den Satz sprechen zu wollen. Icke hat das perfekt, und da muss ich echt mal sagen, alter Hut ab, so geil analysiert, die Situation von Shanahan im Kopf. Das alles werden wir natürlich nochmal die ganze Situation aufgreifen, alles die Woche über durchscannen, und dann machen wir am Freitag nochmal eine hustenfreie Folge, wo ich setze mich dann einfach mit dem Mikrofon ans Jetzt Meer.
Helft der Frau doch mal und hol deine Ricola, das kann ja nicht angehen, die fällt dir
gleich. Kann der auch Stuhl. Liebevoll auf den Rücken klopfen, dann löst sich das.
Ja, doch ein Küsschen geben.
Hast du einen Lack gesoffen?
Ein bisschen mehr Liebe verteilen da draußen. Nicht immer nur hauen und tackeln und auf den Rücken klopfen. Ein bisschen umarmen, schmusen, küssen.
Genau, ich gehe jetzt zur erstbesten chinesischen Reisegruppe und umarme die mal.
Ja.
Ja, no Tröpfcheninfektion. No risk, no fun, hör mal. Leben am Limit. Husten auf dem Flughafen ist noch kein Zeichen dafür, dass man sich totbringend angesteckt hat. So, also wir hören uns am Freitag. Ich danke dir, dass du dich aus dem Bett gepellt hast und deine blau befleckten Arme benutzt hast, um diesen Podcast einzurichten. Ich gehe jetzt zum Gate, fliege nach Hause, und was ihr dann heute Abend hört, ist denn mal ein ganz lautes Blub. Das ist das, wenn ich kopfüber mit einem klassischen Vorwärtssalto ins Bett abrolle und Schläfchen mache.
Macht's gut, schönen Tag euch da draußen.